Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen im Sommersemester. Ich freue mich sehr darauf, Sie kennenzulernen. Vielleicht darf ich zunächst mich kurz vorstellen, eben Malte Drescher. Ich bin seit einigen Jahren jetzt hier schon an der Universität Konstanz in der physikalischen Chemie. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich mit Spektroskopie komplexer Systeme beschäftigt. Ein guter Titel. Was mir sehr, sehr wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, ist, ich will ja diejenigen von Ihnen, die so ein gewisses Faible für physikalische Chemie haben, unbedingt dafür gewinnen, in unsere Arbeitsgruppe zu kommen. Und ich kämpfe immer damit, dass alle aus Ihrer Gruppe glauben, meine Arbeitsgruppe würde sich mit theoretischer Chemie beschäftigen und wir würden den ganzen Tag nichts anderes tun, als Differentialgleichungen lösen und Hamilton-Operatoren diagonalisieren. Das stimmt natürlich nicht, sondern ich habe die große Ehre, dass meine lieben Kolleginnen und Kollegen mich als Experimentator dazu ausgeguckt haben, Ihnen eine Einführung in die theoretische Chemie zu geben. Das hat für Sie Vorteile. Ich bin vielleicht nicht ganz so furchtbar weit weg. Es hat auch Nachteile. So der ganz große Experte bin ich an der Stelle natürlich auch nicht. Wir haben ja eine theoretische Chemikerin, die Sie dann auch in späteren Semestern noch kennenlernen werden, Christine Peter. Aber die Idee ist eben, dass ich versuche, mit Ihnen eine möglichst griffige Einführung in die theoretische Chemie zu geben. Ich darf an der Stelle vielleicht noch sagen, dass ich sehr engagiert bin in der akademischen Selbstverwaltung, momentan als Prorektor gewählt. Insofern ist das eine lausige, aber doch immer wieder gern genommene Ausrede, falls wir mal eine halbe Stunde später anfangen müssen oder irgendein Termin ausfallen muss oder sowas, dann ja, Standard halt. Ja. Gut. Ich freue mich, dass Lea und das Team von Herrn Fischer die Vorlesung im Stream begleiten. Das ist ein Teil eines Gesamtangebots. Wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen mit einem Team von Didaktikerinnen und einer Instructional Designerin, weil die Vorlesung, die Sie jetzt von mir hier geboten werden, wird die intellektuell anspruchsvollste Ihres Studiums werden. Und dementsprechend müssen wir schauen, dass Sie das meiste da rausholen, was Sie rausholen können. Ich würde das gerne kurz begründen, warum ich das so vollmundig verspreche an dieser Stelle. Per Definition interessieren Sie sich für Atome, für Moleküle, wie die gebaut werden, wie die funktionieren, wie die zusammenhalten oder auch nicht zusammenhalten. Und dazu brauchen Sie natürlich Atomkerne und Elektronen, die irgendwie zusammenwirken müssen. Und die große Schwierigkeit an dieser Stelle ist, dass sich nicht mit gesundem Menschenverstand erklären lässt, wie Moleküle funktionieren. Warum ist das so? Weil gesunder Menschenverstand etwas ist, was Sie seit dem Krabbelkindalter irgendwie aufbauen. Und Sie spielen seit diesem Alter oder vielleicht auch nicht mehr, mit klassischen Objekten. Also zum Beispiel Bauklötzen oder Bällen oder Kugelschreibern oder was auch immer Sie sich vorstellen können. Und Sie wissen, dass diese Objekte sich nach gewissen Regeln verhalten. Und die haben Sie sich gut eingeprägt und das bildet irgendwie die Grundlage Ihres gesunden Menschenverstandes. Die Schwierigkeit ist, dass sich Elektronen und Atomkerne leider kein bisschen wie Bauklötzchen oder Murmeln verhalten, sondern die unterliegen einem Welle-Teilchen-Dualismus. Das kennen Sie vermutlich aus der Schule. Das heißt, Sie können Experimente durchführen, die belegen, dass sich zum Beispiel Atomkerne wie Teilchen verhalten. Sie können aber auch Experimente durchführen, die zeigen, dass sich diese Atomkerne wie Wellen verhalten. Und das bedeutet, dass Sie Ihre ganze Anschauung über Bord werfen können. Seit gut 100 Jahren gibt es ein theoretisches Konstrukt, mit dem es gelingt, das Verhalten von Elektronen und Atomen und Molekülen sehr, sehr präzise vorauszusagen. Das ist die Quantenmechanik. Wir wissen, dass die Quantenmechanik sicher falsch ist. Das sieht man daran, dass Sie zum Beispiel das Verhalten von Galaxien nicht mit Quantenmechanik beschreiben können. Und wenn Sie irgendwo eine Diskussion lesen, irgendwelche Menschen wären auf der Suche nach der Weltformel, dann wäre diese Weltformel ein theoretisches Konstrukt, mit dem Sie sowohl das Verhalten von Sonnensystemen als auch von Elektronen beschreiben können. Und diese haben wir aber noch nicht. Wir haben aber eben mit der Quantenmechanik eine Theorie, die sehr, sehr präzise Vorhersagen liefert, die experimentell bestätigt werden können, wie sich diese kleinen Teilchen denn verhalten. Und für Sie ein Haken an dieser Stelle ist, dass diese Konstruktion mathematisch ziemlich aufwendig ist. Das heißt, wir werden sehr, sehr schnell uns nicht mehr in drei Dimensionen bewegen oder in vier Dimensionen, sondern in einem unendlich dimensionalen Raum, ein unendlich dimensionaler Vektorraum, der Hilbertraum. Und da sehen Sie schon, da steigt die Vorstellung sofort aus. Sie können sich auch schon keinen vierdimensionalen Raum mehr vorstellen und geschweige denn, wenn er unendlich dimensional wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie müssen sich darauf einlassen, dass Sie Vorhersagen rechnen müssen und dann diesen Rechnungen eben ein gewisses Vertrauen schenken müssen. Und das ist für Sie, glaube ich, also wir, ich hatte schon gesagt, wir begleiten diese Vorlesung sehr, sehr eng, weil sie so komplex ist. Und wir sind auch in stetem Austausch mit Ihren Vorgängerinnen und Vorgängern, aber dann hoffentlich auch mit Ihnen. Und eine Schwierigkeit, die uns immer wieder geschildert wird, ist, dass Sie auf zwei Ebenen gut mitkommen müssen. Das eine ist die mathematische Detailschärfe. Wie löse ich ein solches Integral, wie löse ich eine solche Differentialgleichung auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch, was rechne ich da eigentlich gerade, wo soll denn diese Rechnung hinführen, was ist das Ergebnis sinnvoll, ist es unsinnig, ist es vollständig, was auch immer. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen dieser Veranstaltung. Und ich würde Sie an dieser Stelle herzlich darum bitten, wenn Sie an irgendeiner Stelle Feedback haben und sagen, das hat mir geholfen, das hat mir überhaupt nicht geholfen, werden Sie es los. Ja? Also mein Anspruch ist, Sie möglichst gut da durchzuführen und Ihnen einen Grundstein zu legen, den Sie für Ihr weiteres Studium brauchen. Denn, und das bringt mich zum nächsten Punkt, ich bitte an dieser Stelle um Ihr Vertrauen. Das, was ich Ihnen beibringe, ist keine Sudoku-Spielerei, die Sie gut finden könnten oder nicht so gut finden können. Also Sie werden alles, was wir hier machen, brauchen. Bin schon viermal rigoros durch dieses Curriculum gegangen, habe alles rausgestrichen, was irgendwie überflüssig ist. Das, was wir hier machen, brauchen Sie nicht nur in Physikalische Chemie 2, Physikalische Chemie 3, Physikalische Chemie und im Masterstudium, sondern auch in den Veranstaltungen, die Sie bei den lieben Kollegen aus der Synthese belegen. Also Sie kommen da nicht dran vorbei. Und deswegen bitte ich da um Ihren Vertrauensvorschuss, dass Sie sich darauf einlassen, dass das, was ich Ihnen erzähle, relevant ist. Und da ich kein vehementes Kopfschütteln feststelle, bitte ich Sie gleich noch um mehr Vertrauen. Ich werde in dieser Veranstaltung zunächst mit irgendwelchen Grundlagen beginnen, die für Sie völlig abstrus erscheinen. Also was weiß ich, ich werde mit Ihnen Wasserwellen diskutieren auf dem Bodensee. Jetzt könnten Sie sagen, der Herr Drescher, der interessiert sich ja sehr für Segeln, deswegen erzählt er irgendwas über Wasserwellen. Das stimmt, aber diese Wasserwellen erzähle ich deswegen, weil, das ahnen Sie jetzt schon, ja, wenn sich Elektronen wie Wellen verhalten, wäre es wahrscheinlich ganz gut zu wissen, was denn Wellen so machen. Und deswegen zum Beispiel dieser Ausflug in die Wasserwellen. Und auch hier gilt, da ist nichts Spielerei. All das, was wir machen, brauchen wir. So, jetzt würde ich gerne ein bisschen was über Sie erfahren. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen ist im zweiten Fachsemester? Okay, ist denn jemand nicht im zweiten Fachsemester? Immerhin. Brei, sehr schön. Also freut mich, dass Sie noch mal dabei sind. Wer von Ihnen studiert denn Chemie? Okay, wer studiert Nanoscience? Okay, studiert irgendjemand was anderes? Nein. Also grundsätzlich wäre ja die Veranstaltung auch für das Nebenfach denkbar oder auch für Lehramtler. Aber Sie machen Lehramt. Ah ja, sehr schön. Und haben sich bewusst für diese Veranstaltung entschieden? Okay, also ich freue mich sehr, wenn Sie hier sind. Es gibt gute Gründe, auch hier zu sein. Vielleicht nochmal von der grundsätzlichen Idee, ich mache jetzt keine Studienberatung, aber ganz grundsätzlich ist es so, dass wir für die Fächer Nanoscience und Chemie die Veranstaltung PC 1 bis 4 anbieten. die in aller Tiefe, in allen Details die physikalische Chemie erläutern. Und wir haben für den Studiengang Life Science eine Veranstaltung PC1 für Life Science, PC2 für Life Science, wo wir die gleiche Breite in weniger Tiefe abdecken. Und wir sagen unseren Lehramtsstudierenden, ihr könnt es euch aussuchen. Entweder ihr wollt mehr Detail haben, dann wären sie hier richtig. Oder sie wollen beim Überblick bleiben, dann gehen sie in PC1 und 2 für Life Science. Wenn sie aber später einen physikalischen Chemie-Schwerpunkt wählen wollen, dann können sie hier bleiben und können dann auch nachher PC3 und PC4 im weiteren Verlauf des Studiums machen. Sie brauchen jetzt nichts antworten. Wenn sie gehen, ist es in Ordnung. Wenn sie bleiben, ist es in Ordnung. Ist prima. Ja. Gut. Sie haben mit mir zusammen die Veranstaltung am Dienstag in aller Herrgottsfrühe und am Freitag irgendwie, ich glaube um 10. Was haben Sie zum Beispiel nach dieser Veranstaltung hier? OC-Übung. Die OC macht noch ein bisschen Ostern. Das ist vernünftig. Und wer macht die OC? Macht das Wittmann? Prima. Was muss ich sonst noch über Sie wissen? Wer von Ihnen kommt denn aus Konstanz? Weniger. Mhm. Kommt jemand nicht aus Baden-Württemberg? Überraschend viele. Ist jemand weiter hergekommen als 150 Kilometer? Okay. Das ist der sogenannte, also wir sagen... In der Hochschulpolitik spricht man ein bisschen despektierlich vom Waschmaschinenradius. Das ist genau die Entfernung, die Sie noch haben, um sinnvoll zum Wäschewaschen nach Hause zu pendeln. Okay. Hat jemand von Ihnen schon irgendeine Ausbildung im chemisch-technischen Bereich oder so? Immerhin, okay. Mhm. Wer von Ihnen würde mir zustimmen, dass wir eine Schwierigkeit darin haben, dass wir im ersten Semester des Chemiestudiums praktisch kein Chemie unterrichten? Stört Sie das? Nö. Bisschen. Also das, was jetzt passiert ist, ist super, dass Sie miteinander sprechen. Wir werden das in der Veranstaltung an manchen Stellen noch ein bisschen pushen, dass Sie miteinander diskutieren. Wir nennen das dann etwas hochtrabend Peer-Assisted Learning. Und dazu sehen Sie hier schon ausgehängt die QR-Codes. Da werden wir dann Fragen mit Ihnen digital beantworten oder bearbeiten. Und dann wird es auch darum gehen, dass Sie sich untereinander austauschen, was denn die richtige Antwort sein könnte. Die Hoffnung ist dann, dass sich das bessere Argument durchsetzt und nach einer Diskussionsphase die Beantwortung der Fragen erfolgreicher ist. Das ist eines von mehreren Elementen, die sich unsere Instructional Designerin ausgedacht hat. Und ich würde gerne an der Stelle nochmal erläutern, warum wir diesen ganzen Aufwand betreiben. Die Quantenmechanik, mit der wir uns beschäftigen, ist mathematisch aufwendig, vom Verständnis her komplex. Und Sie werden sie nicht verstehen, indem Sie einfach nur mir zuhören, egal wie gut Sie zuhören. Sondern Sie werden sich selbst damit auseinandersetzen müssen. Und zwar in einem zeitlich ziemlich großen Umfang. Wir haben wir haben 6 sogenannte Kontaktstunden pro Woche. Also keine Sorge, das, was wir jetzt haben, ist bereits eine Kontaktstunde. Und zu jeder Kontaktstunde ist vorgesehen in Ihrem Modulhandbuch, dass Sie eine Stunde Vor- und Nachbereitung investieren sollten. Und diese Zeit müssten Sie irgendwie in Ihrem Stundenplan finden. Und das ist schwierig. Also mir ist klar, dass Sie zeitlich sehr ausgebucht sind. Und deswegen ist mein großes Ansinnen, dafür zu sorgen, dass Sie möglichst wenig Zeit mit meiner Veranstaltung verbringen müssen und trotzdem möglichst viel rausholen. Und die offensichtliche Antwort, die Sie schon kennen, die Sie aber nicht hören wollen, ist, Sie sparen über 40% ihrer Zeit, wenn sie semesterbegleitend lernen. Das ist ein Schnack, den habe ich auch schon gehört und ich habe mich natürlich auch nicht drum gekümmert, als ich studiert habe und habe natürlich auch immer die Tage vor der Klausur investiert, um mich dann darauf vorzubereiten. Aber die Erfahrung zeigt einfach, dass das nicht sehr effizient ist. Und deswegen haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen, die sie motivieren soll, semesterbegleitend zu lernen. Und das sind alles keine Zwangsmaßnahmen, sondern es sind mehr so Zuckerbrotmaßnahmen, mit denen wir sie dazu bringen wollen. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne im Gesamtkonzept vorstellen. Also, wie läuft diese Veranstaltung ab? Erstens, wir haben Vorlesungen dienstags und freitags. Ob sie kommen oder nicht, kränkt mein Ego nicht. Also ich habe großes Verständnis dafür, wenn Sie vielleicht mehr vom Lerntyp sind, ich muss ein Buch lesen. Das ist mir völlig recht. Wir bieten deswegen auch im Gegensatz zu vielen anderen meiner Kolleginnen und Kollegen dieses Streaming an. Nicht, weil ich, oder die Erfahrung zeigt auch, dass ich keine Sorge haben muss, alleine hier zu stehen. Aber auch das wäre kein Problem. Ich spreche auch in Leas Kamera und Sie gucken sich es im Wohnzimmer an. Das ist mir auch recht. Aber die Erfahrung zeigt einfach, dass es für Sie hilfreich sein könnte, wenn Sie irgendwo an einer Stelle vielleicht nicht mitgekommen sind, sich einfach nochmal anzugucken. Machen Sie das. Ja? Nutzen Sie das. Überlegen Sie sich, ob Sie in die Vorlesung kommen wollen oder nicht. Das Streaming steht Ihnen zur Verfügung. Ich glaube, dass man wahrscheinlich ein bisschen konzentrierter ist im Hörsaal. Dafür haben Sie die Chance, zu Hause die 1,5-fache Geschwindigkeit zu wählen, wenn es Ihnen zu langweilig ist, und auf Wiederholung zu drücken, wenn es Ihnen zu schnell geht. Wir haben außerdem Übungen für diese Veranstaltung. Die Übungen finden statt freitags zur gleichen Zeit. Ich meine direkt nach unserer Vorlesung. Ich meine 11.45 Uhr, das wissen Sie aber besser als ich. Bitte melden Sie sich zu diesen Übungsgruppen an. Das können Sie über Elias tun. Unsere allseits beliebte Lehr- und Lernplattform, mit der wir Ihnen eine ganze Reihe von Informationen zuspielen. Dort werden Sie dann in eine Übungsgruppe eingeteilt und können daran teilnehmen. Die Übungen funktionieren so, dass wir Ihnen jeweils mittwochs um 12 Uhr ein Aufgabenblatt zur Verfügung stellen, was Sie bearbeiten können und was dann eine Woche und zwei Tage später in der Übung am Freitag besprochen wird. Daraus leiten Sie ab, dass diese Woche keine Übungen stattfinden, weil Sie am Mittwoch ein Blatt bekommen, was aber dann erst nächste Woche Freitag besprochen wird. Um Sie zu motivieren, dieses Blätter zu bearbeiten, bieten wir Ihnen Folgendes an. Wir schlagen Ihnen vor, lösen Sie dieses Übungsblatt handschriftlich, fotografieren Sie die Lösung ab, machen ein PDF-Dokument drauf und reichen Sie sie uns bis Mittwoch 12 Uhr, also genau eine Woche später, digital über Elias wieder ein. Dann würden wir eine dieser Aufgaben stichprobenartig kontrollieren. Wenn Sie es schaffen, in diesen Aufgaben über das Semester hinweg mindestens 60% der Punkte zu erreichen, kriegen Sie in unserer Klausur Bonuspunkte. Sie sehen erstens, wir sind nicht daran interessiert, dass Sie 100% perfekte Lösungen abgeben. Das wollen wir gar nicht, sondern wir wollen, dass Sie sich damit beschäftigen und einigermaßen auf dem richtigen Weg sind. Deswegen reichen uns die niedrige Schwelle von 60%. Unsere Klausur gibt, das ist das übliche Schema, das kennen Sie, gibt 100 Punkte. Mit 40 Punkten besteht man. Und wenn Sie eben die Übungsblätter regelmäßig bearbeiten, dann kriegen Sie von uns noch 5 Bonuspunkte dazu. Das heißt, Sie würden dann mit 35 Punkten bestehen oder eben schon früher die 1,0 bekommen, wie auch immer. Ich möchte Ihnen sehr, sehr ans Herz legen, dass Sie nicht versuchen, diese Übungsaufgaben alleine zu lösen, sondern tun Sie sich dazu in Gruppen Ihrer Wahl zusammen. Das hilft sehr. Und ich würde Sie auch bitten, an der Stelle Ihre Ansprüche nicht zu hoch zu wählen. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie hier gemütlich im Hörsaal sitzen, sich die Vorlesung anhören und dann die Übungsaufgaben in 20 Minuten lösen können. Das wird so nicht sein. Sondern diese Übungsaufgaben sind so, dass Sie daran knobeln müssen. Da müssen Sie im Internet recherchieren, da müssen Sie Lehrbücher lesen, da müssen Sie rechnen, da müssen Sie fragen und dann kommen Sie vielleicht irgendwie auf die richtige Lösung. Das ist ziemlich anspruchsvoll, ziemlich zeitintensiv und sehr, sehr hilfreich. Unsere Übungsgruppen werden von Tutoren geleitet. Diese Tutoren sind Doktoranden in meiner Arbeitsgruppe und diese sitzen in ihren Büros auf L8. Jetzt hätten Sie gerne eine konkrete Angabe. Ich meine L833. Die sitzen den ganzen Tag da und forschen vor sich hin und freuen sich riesig, wenn Sie vorbeikommen und sagen, hier bei der Aufgabe 5 komme ich einfach nicht weiter, kann ich mal einen Tipp bekommen. Machen Sie das, ja? Gehen Sie da einfach vorbei und fragen Sie. Wenn Ihre Tutoren gerade nicht da sein sollten, sitzen da viele, viele andere Doktoranden, die das entweder auch wissen, was da zu tun ist, oder zumindest wissen, wo es steht, wie man das lösen kann. Zum ergänzenden Selbststudium empfehle ich Ihnen ganz dringend ein Lehrbuch. Ich werde an dieser Stelle immer wieder gefragt, gibt es ein Skript? Und die Antwort ist nein, es gibt kein Skript. Warum gibt es kein Skript? Weil all das, was wir hier machen, absoluter Standard in der physikalischen Chemie ist. Jedes Standardlehrbuch physikalische Chemie beschäftigt sich mit Quantenmechanik. Und ich hätte jetzt entweder die Wahl, es nochmal zu schreiben und es schlechter zu machen oder es irgendwo abzuschreiben. Und beides ist nicht sinnvoll. Deswegen bitte nehmen Sie ein Standardlehrbuch der physikalischen Chemie. Ich schlage Ihnen 2 oder 3 vor. 3 offensichtlich. Aber das eine ist genauso gut wie das andere. Wir haben einmal Physical Chemistry. Und das ist von Engel und Reed. Wir haben Physikalische Chemie, der Klassiker in Deutschland, Atkins. Den Engel Reed gibt es auch in der deutschen Übersetzung. Oder Lehrbuch der physikalischen Chemie. Von Wedler. Das eine hat ein bisschen buntere Bildchen, das andere hat ein bisschen mehr Text, das dritte hat ein bisschen detailliertere Formeln. Gucken Sie sich am besten alle an, nehmen Sie das, was Ihnen sympathisch erscheint. Sie verpassen nichts, wenn Sie das eine oder das andere auswählen. Das ist rein persönlicher Geschmack. Wir haben Online- oder E-Book-Varianten von diesen Büchern in der Bibliothek. Wir haben diese natürlich auch als Bücher in der Bibliothek vorgesehen. Falls Sie keins bekommen sollten, schreiben Sie mir eine kurze E-Mail, wir kaufen neue. Also Sie brauchen diese Bücher und wir würden dafür sorgen, dass Sie sie kriegen. Dann vielleicht noch zur Klausur. Es gibt eine Klausur, es gibt sogar 2 Termine. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die Termine schon feststehen. Sie stehen schon fest. Weiß sie jemand verbindlich? 7.8. und 4.10. Okay. Diese Klausuren dauern 2 Stunden. Und, das ist das Besondere, sie sind kombiniert mit den Veranstaltungen Physikalische Chemie 1a und Physikalische Chemie 1b. Die Physikalische Chemie 1b wird von meinem lieben Kollegen Andreas Zumbusch gelesen. Wann haben Sie den? Morgen. Okay, frage ich in 3 Wochen nochmal. Also, Andreas Zumbusch macht die Physikalische Chemie 1b. Das ist die phänomenologische Thermodynamik. Das ist eigentlich der, sagen wir mal, klassische Einstieg in die physikalische Chemie. Ich habe sehr, sehr dafür gekämpft, dass wir die Quantenmechanik an den Anfang stellen. Sie sehen, ich habe nur ein Unentschieden rausholen können. Und wir machen jetzt beides gemeinsam, was ich glaube, die schlechteste aller Lösungen ist. Aber so ist es. Und wir haben ausgehandelt, dass den statistischen Teil, der sehr stark mathematisch ist in der Thermodynamik, die statistische Thermodynamik, dass ich den selbst unterrichten darf. Also Andreas Zumbusch gönnt mir sozusagen den Teil statistische Thermodynamik, sodass die beiden Veranstaltungen auch gut miteinander verwoben sind. Und sie finden eben in einer gemeinsamen Klausur statt. unser Teil hier, PC1A, zählt 2/3, der Teil PC1B zählt 1/3. Ich möchte an der Stelle gleich von der Strategie abraten, sich nur auf meinen Teil zu konzentrieren. Die Erfahrung zeigt, dass das kein erfolgsversprechender Ansatz ist. Sie müssten idealerweise beides vorbereiten und dann brauchen Sie auch nicht die volle Punktzahl in beiden Teilen. Gut, in dieser Klausur sind keine Hilfsmittel erlaubt. Es gibt eine Ausnahme und ich bin nicht sicher, ob Sie diese Ausnahme mögen. Ich war jetzt gerade mit Studenten auf einem Segelausbildungsturn und wir haben darüber gesprochen. Und also die Studis, die da dabei waren, sehen irgendwie in mir die Gestalt des Teufels mit diesem Vorschlag, den ich Ihnen jetzt unterbreite. Und zwar würden wir Ihnen eine Formelsammlung zur Verfügung stellen. Und zwar jedem von Ihnen eine individuelle. Und das kennen Sie vielleicht, dass man irgendwie am Abend vor der Klausur noch so einen Spickzettel schreiben kann und dann diesen mit in die Klausur nehmen darf. Das haben Sie schon mal irgendwo gemacht. Ja. Jetzt kommt's. Da wir natürlich Sie anhalten wollen, semesterbegleitend zu lernen, bieten wir Ihnen an, dass Sie jede Woche elektronisch ein DIN A5-Blatt, eine Seite, hochladen können als Spickzettel. Und wir liefern Ihnen in der Klausur ein Booklet mit Ihren gesammelten, hochgeladenen Formelsammlungselementen. Also wir wollen Sie dazu bringen, dass Sie schon diese Woche oder nächste Woche entscheiden, was könnte ich in der Klausur brauchen können. Da das für Sie nicht so ganz einfach ist, werde ich Sie dabei natürlich unterstützen. Ich werde zu Beginn einer jeden Veranstaltung kurz wiederholen, was wir in der letzten Veranstaltung gemacht haben und Ihnen dazu auch ein paar wichtige Dinge nochmal an die Tafel schreiben. Das ist, glaube ich, schon mal eine gute Ausgangsbasis für das, was Sie in Ihre Formelsammlung reinschreiben könnten. Wenn Ihnen das Konzept zu blöd ist, machen Sie nicht mit. Man kann die Klausur sicher auch ohne Formelsammlung lösen. Ja, bitte. Ich glaube, auch Mittwoch. Das müssten Sie irgendwo in Ilias finden. Das würde ich Ihnen sonst aber auch noch mal genauer sagen. Sie sollten da so eine Art Anleitung finden und da sehen Sie auch genau diese Deadlines. Ja, bitte. Nein, Sie können das machen, wie Sie wollen. Sie haben jede Woche die Gelegenheit, ein DIN A5-Blatt Ihrer Sammlung hinzuzufügen. Es muss von Hand geschrieben sein. Genau. Ja?
Handgeschrieben heißt auch auf dem iPad handgeschrieben.
Von mir aus. Von mir aus. Oder einem anderen Elektronikanbieter Ihrer Wahl. Ja. Ja. Ich glaube, das ist so der grobe Überblick über den Ablauf. Und vielleicht wäre jetzt eine gute Gelegenheit für Sie, nochmal Fragen zu stellen, ganz generell zum Ablauf. Haben Sie welche? Ja, bitte. Sie haben keinen Zugriff auf den Ilias-Kurs? Okay. Wir müssten gucken, dass Sie Zugriff, also dass der online geschaltet ist offensichtlich. Da würde ich mal mein liebes Team bitten, sich darum zu kümmern. Dann kriegen wir das hin. Dann würde ich gerne Ihnen ein Inhaltsverzeichnis dieser Veranstaltung präsentieren und Ihnen damit auch einen gewissen Überblick geben, was Sie so erwartet. So, wir haben den ersten Abschnitt, der heißt Grundlagen. Und hier haben wir als erstes Kapitel klassische Wellen. Ich hatte ihn schon erläutert. Wir beschäftigen uns deswegen mit klassischen Wellen, weil sich auch eben die Teilchen wie Wellen verhalten. Und deswegen ist es geschickt zu sagen, was weiß ich denn schon über Wellen? Es gibt noch ein zweites Argument und zwar werden wir uns in dieser Veranstaltung auch angucken, wie elektromagnetische Strahlung, also beispielsweise Licht, mit Molekülen wechselwirkt. Und die elektromagnetische Strahlung können Sie, auch das ist ganz Quantenmechanik, entweder beschreiben im Sinne eines Teilchens, die Teilchen der elektromagnetischen Strahlung sind die Photonen, oder aber eben auch im Sinne von Wellen, elektromagnetische Strahlung, oszillierende elektrische und magnetische Felder, die sich eben auch wie klassische Wellen zumindest annähernd verhalten. Dann haben wir im Kapitel 2 die zentrale Gleichung dieser Veranstaltung, die Schrödinger-Gleichung. Und wir werden das verknüpfen mit Operatortheorie. Und Kapitel 3 sind dann die Postulate der Quantenmechanik. Die Postulate der Quantenmechanik sind eben zentraler Bestandteil dieser ganzen Theorie. Sie kommen eben aus dem Nichts heraus, werden postuliert, aber alle Experimente der modernen Menschheitsgeschichte zeigen eben, dass sie zur richtigen Beschreibung beitragen. Dann kommen wir schon in den Abschnitt 2, da geht es um Modellsysteme. Wir fangen in der Quantenmechanik nicht damit an, komplizierte Moleküle zu beschreiben, sondern wir fangen eben mit einfachen Modellsystemen an, damit sie so ein bisschen sich eingrooven können. Und das aller einfachste Modellsystem, was Sie sich vorstellen können, ist ein einzelnes Elektron, das ganz allein im Universum ist. Keine anderen Teilchen, die mit ihm wechselwirken können. Wir nennen das ein bisschen poetisch das freie Teilchen. Keine Kräfte wirken auf dieses Teilchen. Und wir werden das quantenmechanisch beschreiben. Das freie Teilchen. Wir werden dann in Kapitel 5 die Heisenbergsche Unschärferelation besprechen, die Sie wahrscheinlich auch schon in der Schule mal irgendwie gestriffen haben. Ich höre Ihre Begeisterung. Heisenbergsche Unschärferelation. Und wir werden das mit Kommutationsrelationen verknüpfen. Dann haben wir Kapitel 6. Sie ahnen, dem freien Teilchen geht es jetzt an den Kragen. Wir sperren es ein. Es ist dann das Teilchen im Kasten. Und an dieser Stelle kann man sagen, wird es zum ersten Mal chemisch. Das Teilchen im Kasten ist ein sehr, sehr gutes Modell dafür, wenn Sie aromatische Systeme beschreiben wollen. Ausgedehnte aromatische Systeme, in denen die Elektronen delokalisiert sind. Sie können sich innerhalb dieses aromatischen Systems sehr, sehr gut bewegen, können aber nicht aus diesem aromatischen System heraus, zumindest nicht so einfach. Und das entspricht in der quantenmechanischen Welt eben diesem Teilchen im Kasten. Und wir können dann sehr, sehr gut zum Beispiel ausrechnen, welche Farbe Karotten haben, weil eben die entsprechenden Farbstoffmoleküle ein aromatisches Ringsystem bilden und wir dann eben mit dieser Theorie hier weiterkommen können. Dann haben wir Kapitel 7, den starren Rotator. Der starre Rotator, da ist der Name Programm, Sie sprechen offensichtlich über irgendetwas, was rotiert und sich dabei nicht verändert. Wir brauchen den starren Rotator aus zwei Gründen. Das eine ist, wir wollen beschreiben, wie Moleküle rotieren, also zum Beispiel Gasmoleküle. Und zum anderen wollen wir über Drehimpulse quantenmechanischer Art sprechen. Und da sind wir direkt beim Spin. Spin müsste Ihnen schon mal untergekommen sein, beim Elektronenspin, wenn Sie über Atomaufbau sprechen. Vielleicht ist es Ihnen auch schon untergekommen im Zusammenhang mit Kernspins, weil Sie die Methode NMR schon kennengelernt haben. Kernspinresonanzspektroskopie. Ich sehe ein bisschen nicken. Nicht im Studium. Quantenmechanische Drehimpulse, Sie ahnen es bereits, verhalten sich nicht wie klassische Drehimpulse. Und deswegen haben wir ein eigenes Kapitel zum starren Rotator. Um das ein bisschen auszuweiten, gibt es auch noch ein Kapitel 8. Da geht es um Drehimpulse und Kugelflächenfunktionen. Und dann haben wir unter neuntens ein weiteres schönes Schlagwort, der harmonische Oszillator. Der harmonische Oszillator beschreibt Schwingungen und Sie ahnen schon, da wird es um Molekülschwingungen gehen. Wir werden vielleicht ganz einfach mit einem zweiatomaren Molekül beginnen und werden sehen, dass eben die beiden Atomkerne um eine gemeinsame Ruhelage herumschwingen können. Das in diesem Kapitel harmonischer Oszillator. So, und damit haben wir die ganzen Modellsysteme abgearbeitet. Ich würde Ihnen diese Logik gerne nochmal zeigen, weil ich eben auch hier wieder an Sie appelliere, dass Sie mir glauben, dass diese Modellsysteme relevant sind. Wir haben hier Modellsysteme, freies Teilchen, Teilchen im Kasten, starrer Rotator, harmonischer Oszillator und all diese Modellsysteme werden wir brauchen, um später auch chemische Systeme beschreiben zu können. Aber das sind natürlich keine chemischen Systeme. Sie sehen, wir sind jetzt schon bei Kapitel 9 angekommen und wir haben noch kein einziges Atom angeschaut. Und das fordert sozusagen von Ihnen ein bisschen Durchhaltevermögen und eben das grenzenlose Vertrauen, dass alles gut wird und wir tatsächlich uns dann auch der Chemie wieder annähern. Und das wird dann passieren im Abschnitt drittens, wenn wir uns mit Atomen beschäftigen. Und vielleicht darf ich Ihnen schon einen Tipp geben für Ihre Master-Abschlussprüfung. Wenn Sie gefragt werden, was ist Ihr Lieblingsatom, gibt es nur eine einzige korrekte Antwort. Es ist das Wasserstoffatom. Sie bringen sich sonst in Teufelsküche. Ja? Also Lieblingsatom, Wasserstoffatom. Und deswegen werden wir in Kapitel 10 das Wasserstoffatom besprechen. Sie ahnen, was Kapitel 11 ist. Es ist das Heliumatom. Das Heliumatom hat eine deutliche... eine deutliche Steigerung der Komplexität, weil wir jetzt eben mehrere, also zwei Elektronen haben und deswegen müssen wir auch den Elektronenspin berücksichtigen. Und Kapitel 12 sind dann die Mehrelektronenatome, die fassen wir dann einfach zusammen. Und nach diesem Abschnitt Atome kommt dann unter viertens der Abschnitt Moleküle. Und wenn ich Sie fragen würde, was ist denn Ihr Lieblingsmolekül? Was ist Ihre Antwort? Ja? Das wäre eine mögliche Antwort. Ich halte sie aber für zu komplex. Ich würde Ihnen empfehlen, das H2-Plus-Molekül zu wählen. Das H2-Plus-Molekül verwenden wir deswegen, um die chemische Bindung zu verstehen. Ich hatte ursprünglich hier unter dem Kapitel viertens Moleküle weitere Moleküle, wie zum Beispiel das H2-Molekül. Wir haben aber spontan entschieden, dass wir weitere Moleküle in die Veranstaltung Physikalische Chemie 3 schieben. Und deswegen wird das H2-Plus-Molekül an dieser Stelle erstmal das einzige Molekül bleiben, was wir uns angucken. Damit ist der Abschnitt 4 natürlich relativ kurz und wir kommen zum Abschnitt 5 und das ist Spektroskopie. Spektroskopie beschreibt die Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Molekülen. Und Spektroskopie ist die Informationsquelle für all das, was wir über Moleküle wissen. Wenn wir wissen wollen, wie sich Moleküle verhalten, wie ihre elektronische Struktur ist, wie ihre Konformation ist, wie ihre verschiedensten Eigenschaften aussehen, dann ziehen wir immer spektroskopische Daten zu Rate. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das so klar ist, es spielt bisher in Ihrem Studium wahrscheinlich noch keine große Rolle, aber in Konstanz hat die Chemie einen sehr, sehr starken Schwerpunkt auf Spektroskopie. Und dementsprechend werden wir natürlich auch in der Bachelorveranstaltung schon Spektroskopie einführen. Und damit sind wir, glaube ich, bei Kapitel 15, wenn ich recht gezählt habe. Stimmt das? 14, danke. Kapitel 14 sind Grundlagen der Spektroskopie. Und wir führen dazu eine quantenmechanische Größe ein, das sogenannte Übergangs-Dipol-Moment. Und in Kapitel 15 schauen wir uns an molekulare Freiheitsgrade. Und damit kommen wir zum letzten großen Abschnitt, das ist Abschnitt 6. Das ist statistische Thermodynamik. Ich würde Ihnen gerne sozusagen gleich mal die Verbindung zu PC1b zeigen. Also erstmal Thermodynamik, Wärmelehre, ist für Sie deswegen ein sehr, sehr relevantes Fach, weil alle Reaktionsbedingungen natürlich immer auch von sowas wie Druck und Temperatur abhängen und Sie dementsprechend, wenn Sie Ihre Synthesen planen, etwas über Thermodynamik wissen müssen. Es spielt auch eine große Rolle, findet überhaupt eine Reaktion spontan statt? Handelt es sich um eine exotherme oder eine endotherme Reaktion und so weiter und so weiter. Das alles lernen Sie in der Thermodynamik. Und ich hatte schon gesagt, dass Sie in der PC1b einen phänomenologischen Zugang zur Thermodynamik bekommen. Das heißt, man macht einfach Beobachtungen. Was passiert, wenn ich das Gas in einer Luftpumpe zusammenpresse? Wird es kälter oder wird es wärmer? Und aus diesen Beobachtungen leiten Sie dann eben bestimmte Eigenschaften ab. Die statistische Thermodynamik geht ganz anders vor. Sie beschäftigt sich damit, dass wir die Eigenschaften eines einzelnen Moleküls kennen. Und wir haben uns dann schon 15 Kapitel lang mit quantenmechanischen Eigenschaften einzelner Moleküle beschäftigt. Und dann machen wir Statistik, weil wir natürlich sehr, sehr viele Moleküle in einem Gesamtensemble, wie zum Beispiel Gasmoleküle in einer Luftpumpe haben. Und dann können wir nicht mehr jedes einzelne Molekül angucken, sondern müssen eben Statistik betreiben. Und einer der Höhepunkte dieser Veranstaltung wird sein, dass wir die Ergebnisse aus der statistischen Thermodynamik, die allein ausgehend von den mikroskopischen Überlegungen stattfinden, dass wir diese statistische Thermodynamik verknüpfen können mit der phänomenologischen Thermodynamik von Andreas Zumbusch. Ich erwarte Ihre Begeisterungsstürme dann zu gegebener Zeit. Nicht zu früh. Statistische Thermodynamik. Dazu müssen wir uns in Kapitel 16 mit Wahrscheinlichkeiten und Verteilung beschäftigen. Sie erinnern sich, Urne mit zurücklegen und sowas. Ne? Das wird ein Spaß. Kapitel 17. Irgendjemand hatte vorhin geflaxt, ob Jurastudenten hier sind. Für Kapitel 17 würden sich Wirtschaftswissenschaften anbieten. Da sprechen wir über die Lagrange-Optimierung. Bei der Lagrange-Optimierung geht es darum, Extremwerte unter Nebenbedingungen zu finden. Also üblicherweise maximiert man in der Wirtschaftswissenschaft den Unternehmensgewinn und die Nebenbedingungen sind halt irgendwie sowas wie lästiges Kundenverhalten oder sowas oder Einkaufspreise. Und wir werden mit der Lagrange-Optimierung lernen, wie man mathematisch eben da die Optima bestimmen kann. Dann haben wir Kapitel 18, die Boltzmann-Verteilung. Kapitel 19, die Zustandssumme. Und dann abschließend Kapitel 20, statistische Thermodynamik. Was wir gerne in diesem Semester auch noch unterbringen wollen mit Ihnen ist, wir würden Ihnen gerne ein paar, sagen wir mal, IT-Lösungen an die Hand geben, mit denen Sie Funktionen zeichnen können, mit denen Sie Rechnungen durchführen können. Und da werden meine lieben Kollegen Florian Johansen und Johannes Mause vermutlich mit Ihnen noch mal ein, zwei Veranstaltungen machen, wo wir Ihnen so ein bisschen Softwarepakete näher bringen. Das ist, glaube ich, auch was für Ihr Studium einfach unerlässlich ist. Ja, und damit werden wir dann irgendwann im Hochsommer diese Veranstaltung abschließen können. Dann wäre das so einmal ein Schnelldurchlauf durch die Grundlagen bei der Einführung der Quantenmechanik. Ich sage das jetzt, Sie können das jetzt noch nicht so richtig honorieren, ja. Bitte nochmal, also Sie können diese Veranstaltung hören und wenn Sie ein Genie sind, werden Sie es verstehen. Ich gehe davon aus, dass bei Ihnen, dass unter Ihnen nicht ausschließlich Genies sind. Das heißt, Sie werden diese Veranstaltung hören, nicht so viel verstehen, ein bisschen was nachlesen müssen, ein bisschen diskutieren müssen, nochmal was nachlesen müssen, sich vielleicht den Stream nochmal angucken müssen und dann werden Sie der Sache auf die Schliche kommen. Die aller ungünstigste Variante, die Sie wählen könnten, wäre, Sie kommen nur in die Vorlesung, kommen zweimal die Woche hierher, verstehen nichts und gehen wieder und kommen nächste Woche wieder. Machen Sie das nicht. Das ist die wirklich aller ungünstigste Art und Weise, Lebenszeit zu verschwenden. Entweder machen Sie richtig mit, oder machen Sie es gar nicht. Aber Sie werden nicht davon profitieren, einfach nur hier zu sitzen und sich berieseln zu lassen. Das wird in aller Regel nicht reichen. Wie gesagt, wir haben immer ein, zwei Ausnahmen pro Semester, denen das zufliegt. Das ist dann natürlich toll, aber das ist nicht der Normalfall. Gut. Wenn Sie sich darauf eingelassen haben, ist das eine wirklich faszinierende Welt innerhalb der Naturwissenschaften. Also die auch sehr, sehr schnell in, sagen wir mal, philosophische Exkurse münden kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie sich die Funktionsweise Ihres Hirns angucken, dann ist das im Prinzip ein Hin- und Herschalten von elektrischen Schaltungen. Sie haben eine gewisse Ladungsverteilung im Kopf und dann können Sie Ihr Hirn arbeiten lassen und die Ladungen folgen natürlich den Naturgesetzen und werden natürlich auch beeinflusst von irgendwelchen Sinnesreizen, die sie haben. Also, was weiß ich, sie sehen was, sie riechen was. Auch das sind natürlich dann elektrisch weitergeleitete Impulse, die in ihrem Hirn ankommen und die sie weiterverarbeiten. Wenn Sie sich mal eine Sekunde auf diese Idee einlassen, dann werden Sie relativ schnell zu einem großen Problem finden. Und zwar, die Ladungen in Ihrem Hirn folgen Naturgesetzen. Die sind kompliziert, ja, aber im Prinzip bekannt. Und wenn Sie sich nur Mühe geben, dann werden Sie genau vorhersagen können, wie sich unter dem Einfluss bestimmter Reize die, was weiß ich, Potentialverteilung in Ihrem Kopf ändert. Wenn Sie das glauben, dann verabschieden Sie sich in dieser Sekunde vom freien Willen, weil sie dann keine eigenen Entscheidungen treffen können, sondern alles vorherbestimmt ist, wie ihr Hirn die Ladungen weiter verteilt. Das könnte für Sie vielleicht ein philosophisches Problem sein. Oder vielleicht auch keins, weil Sie sagen, naja, eh alles vorherbestimmt, ich lass mal laufen. Die Quantenmechanik könnte daraus vielleicht einen Ausweg bieten, weil Sie sehen werden, dass in der Quantenmechanik nicht alles deterministisch funktioniert. Sie haben ein quantenmechanisches System und Sie können nicht vorhersagen, wie es sich verhalten wird. Das ist so ein philosophisches Beispiel, wo die Quantenmechanik ankommt. Das Zweite, was Sie wahrscheinlich auch schon gut kennen, ist natürlich die berühmte Katze von Schrödinger, von der man nicht weiß, ob sie tot oder lebendig ist. Ich weiß nicht, ob wir da dazukommen werden, uns da kurz mit zu beschäftigen. Aber es gibt sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, auch und sehr viele ja, populärwissenschaftliche Überlegungen, die ich einfach spannend finde. Und wie gesagt, Sie kommen nicht drum herum, wenn Sie Moleküle verstehen wollen, dann brauchen Sie Quantenmechanik. Und da ist diese Veranstaltung genau die richtige. Damit wäre ich, glaube ich, am Ende einer Einleitung in diese Veranstaltung. Wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir uns jetzt gleich vertagen auf Freitag und würden dann am Freitag beginnen mit Römisch 1 Grundlagen, erstens klassische Wellen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann darf ich Ihnen eine schöne Woche, einen guten Semesterstart wünschen. Alles Gute bis Freitag. Danke sehr.